Wenn wir so ein Bild anschauen, dann wissen wir, wenn wir jetzt hier in Deutschland leben, ist es eigentlich ein Bild, wo man sagt, okay, ja gut, es gibt Menschen, die schmeißen dann halt immer ein bisschen Geld hin und somit müssen selbst Bettler jetzt in Deutschland nicht unbedingt verhungern. Aber zu der Zeit, in die wir uns jetzt eigentlich reinbegeben, zur Zeit Davids, war jemand, der behindert war, der ja ein körperliches Gebrechen hat, war eine sehr arme Person, muss man wirklich sagen. Die hatten kein Einkommen, die hatten nichts, waren abhängig davon, dass manches Mal sogar, wenn sie so körperlich ja, beeinträchtigt waren, dass sie nicht mal selber laufen konnten, dass jemand sie an eine bestimmte Stelle hinbrachte, um ja dann dort betteln zu können. Und ja, und waren wirklich von anderen Menschen, von der Gunst anderen Menschen, von anderen Menschen einfach abhängig. Bei uns, wenn jemand heute behindert ist, gibt es in unserem Sozialen nicht so viele Hilfen, dass im Grunde genommen keiner ja Angst haben muss, dass er jetzt verhungert oder es ihm wirklich richtig schlecht geht. Und jetzt stellt euch vor, wie es Matthias vorhin schon vorgelesen hat. Es passiert Folgendes: Jonathan und sein Vater, der König David, kommen beide in der Schlacht ums Leben. Und normalerweise wäre eigentlich Jonathan der Nachfolger gewesen von David, König Saul, von der Rangfolge her. Und nach Jonathan im Grunde genommen Kinder von Jonathan. Und in dem Fall wäre das sogar Mephibosheth gewesen. Ein fünfjähriger Bursch. So, und jetzt geht es einfach darum, ja. Aber Gott hat David schon, bevor diese Schlacht dort in Jezreel passiert war, zum König salben lassen. Das heißt, aus Gottes Sicht war David der rechtmäßige zukünftige König. Und dann wusste, also in der damaligen Zeit, teilweise auch wenn man in unser Mittelalter hineinguckt, ist es ja zum größten Teil auch so gewesen, wenn da ein Machthaber, sagen wir, ein König ums Leben kam und ein neuer an die Macht kam und möglicherweise keine Nachkommen vorhanden waren. Deswegen haben die immer so sehr darauf geachtet, dass die Frau einen Sohn auf die Welt bringt, Nachkommen zeugt, auf die Welt bringt, sodass ja, Königsfolge an die nächste Generation weitergegeben wurde. Und da war es dann so, dass man dann alle, die aus diesem verwandtschaftlichen Geflecht noch da waren, die hat man einfach einen Kopfkürzer gemacht. Und das war damals zu Davids Zeit auch üblich. Was aber David nicht getan hat. Aber die Amme von dem Mephibosheth wusste ganz genau, das könnte dem Mephibosheth blühen. Und dann hat die gesagt, hoppla, auf und davon, nix wie weg hier. Und hat ihn als Fünfjährigen, ich meine, das ist natürlich schon, das ist jetzt nicht ein Leichtgewicht gewesen. Also selbst wenn der jetzt nicht dick war in dem Sinn, aber selbst ein Fünfjähriger hat ein ganz schönes Gewicht. Und wenn du da dann rennen willst, das ist schon sehr anstrengend, schwer. Und ist auch nicht verwunderlich, dass der Mephibosheth ihr aus der Hand gefallen ist. Und das war aber im Grunde immer das Fatale, was dann eben aufgetreten ist, dass Mephibosheth durch das Wegrennen runterfiel und so schwer verletzt wurde, dass er nie mehr richtig laufen hat können. Es war ein ganz, ganz schlechter Start für diesen, ja, für dieses Kind ins Leben. Ja? Er hätte ja tolle Aussichten gehabt. Vielleicht wäre er nicht König geworden, wäre er sicher nicht geworden, weil von Gott eben David eingesetzt worden ist. Aber er hätte eigentlich dann trotzdem ein relativ ordentliches, normales Leben führen können. Aber so, dadurch, dass er dann auch noch behindert war, war sein Start ins Leben also richtig schlecht. Und was passiert jetzt? Es gehen Jahre ins Land, viele Jahre. Und irgendwann kommt der König David drauf, ja, ich habe doch mit dem Jonathan vor vielen Jahren mal einen Schwur geschlossen. Ja, Mensch, warum fällt mir das nicht schon früher ein? Und dann erinnert sich David, dass er mit Jonathan ausgemacht hat, egal wem was passiert, wenn David früher stirbt, aus irgendeinem Grund, durch eine Schlacht, keine Ahnung, dann wird Jonathan sich um die Nachkommen von David kümmern. Und andersrum ist das Gleiche, haben sie sich gegenseitig versprochen, dass wenn Jonathan vor David stirbt, dass David sich um seine Nachkommen kümmert. Also dass man sich, wie es oft damals so üblich war, sich nicht die Nachkommenschaft dann einen Kopf kürzer macht, sondern sich um die kümmert, um sie bemüht. Und er hat es völlig vergessen und plötzlich fällt ihm das ein, denkt ja, Mann, ja, dieses Versprechen haben wir uns doch gegeben. Und so hat David dann irgendwann mal nachgefragt, ja Leute, gibt es denn überhaupt vom Jonathan noch irgendwelche Nachkommen? Und hat da gefragt und irgendeiner sagt, ja, hallo, hier, der Mephibosheth. Aber ich will dir vorher schon mal sagen, ja, der ist ein Krüppel. Der ist behindert. Aber David hat es nicht birren lassen. Er hat sich an diesen Schwur erinnert und hat gesagt, nein, diesen Schwur will ich auch Rechnung tragen und ja, diesen Mephibosheth, um den kümmere ich mich. Und so kam das, dass eben David den Mephibosheth kommen ließ. Wenn man sich jetzt so vorstellt, ist es eigentlich einladend, oder? Also ich, wenn ich jetzt sowas sehe, dann denke ich, da würde ich mir jetzt am liebsten hinhocken und den mir es gut gehen lassen. Ja? So, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieser Mephibosheth, ihm ging es jetzt nicht schlecht, er wurde von jemand weitläufig Verwandten, wurde er aufgenommen, er wurde versorgt. Aber im Grunde war seine Ausgangsposition, die war denkbar schlecht, richtig übel. Und jetzt stellt euch vor, dieser Mephibosheth kommt, die Tafel vom König David, da ist das ein Klacks dagegen, das ist also ein bisschen, sage ich mal, aber ein bisschen, sagt man bei uns so. Ja, die war mit Sicherheit viel länger, da standen wahrscheinlich noch, was weiß ich, Fleischberge und keine Ahnung, was alles drauf. Also, was man sich jetzt so hier gar nicht vorstellen kann, aber es sollte einfach nur ein Vergleich sein. Ja? Plötzlich wird er an den Königshof geladen und David sagt, komm. So. Und wie Matthias jetzt vorhin schon vorgelesen hat, ist der erste Vers einfach der, und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an den Füßen lahm war. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel kam, da nahm seine Amme ihn auf und floh. Und es geschah, als sie ängstlich floh, dass er fiel und lahm wurde und sein Name war Mephibosheth. Und ich habe eben ganz bewusst diesen Text überschrieben vom Todeskandidaten zum Königssohn. Ist das nicht was Gewaltiges? Ich bin eigentlich ein Mensch, der, ja, kann man sagen, zum Tode verurteilt ist, wenn man so sagen will. Und plötzlich kriege ich eine Königswürde als Königssohn. Er hatte einen schlechten Start, aber einen guten Fortgang. Möglicherweise wurde er sogar von all den anderen, die so um ihn herum waren, Kinder. Und Kinder können ja oft sehr, sehr grausam sein. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon erlebt haben, David, oder? Dass andere, wenn einem denen irgendwas nicht passt und je nachdem, wie die von ihrem Charakter her gestrickt sind, können die richtig übel einem zusetzen. Er ist wahrscheinlich auch verspottet worden. Was willst denn du, Grübel, da? Was hast du hier zu suchen? Komm, schau doch, dass du verschwindest. Und lauter so Dinge. Das hat er alles ertragen müssen. Oder vielleicht war er einfach manches Mal total verzweifelt in der Situation, in der er sich einfach befand. Und plötzlich kam die Nachricht von David. So, und ihr könnt euch ja vorstellen, er hatte ja David gar nicht gekannt. Aber er kannte die Praxis, die sonst eigentlich in dieser Zeit üblich war. Und plötzlich kommt die Nachricht, Mephibosheth soll zum Königshof. Und dann denkst du, oh boy, was passiert jetzt da? Soll das was Gutes verheißen oder was Schlechtes? Er weiß natürlich nicht, was auf ihn zukommt. Und drum möchte ich das einfach mal so weiter. Mephibosheth wurde von der Barmherzigkeit Davids erfasst. David, er dachte nach. Wie ich schon gesagt habe, David forschte nach. Und dann, David erbarmte sich. Er hat gemerkt, hoppla, ja, ich soll mich um diesen jungen Mann kümmern. Und so möchte ich jetzt einfach mal den ersten Abschnitt mit uns lesen, wo es jetzt einfach um den Aufruf Davids ging. Und zwar heißt es da, und David sprach, ist noch jemand da, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, sein Name war Ziba. Und sie riefen ihn zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist niemand mehr von dem Hause Sauls, dass ich Güte Gottes an ihm erweise? Und Ziba sprach zu dem König, es ist noch ein Sohn von Jonathan, der an den Füßen gelähmt ist. Und der König sprach zu ihm, wo ist er? Und Ziba sprach zu dem König, siehe, er ist im Haus Makirs des Sohnes Amils zu Lodabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Hause Makirs des Sohnes Amils holen von Lodabar. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Sohn Sauls, kam zu David und sprach, Mephibosheth, er sprach, siehe dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Also der muss echt geschlottert haben, ja? Das muss man echt sehen haben, dass der Angst hat, der Mann. Denn ich will gewisslich Güte an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans Willen. Und will dir alle Felder seines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst beständig an meinem Tisch essen. Und er beugte sich nieder und sprach, was ist dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund gewandt hast, wie ich einer bin? Da rief der König Ziba den Diener Saul und sprach zu ihm, alles, was Saul und sein ganzes Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst ihm das Land bauen und du deinen Söhnen und deine Knechte und den Ertrag einbringen, damit der Sohn meines Herrn Brot zu essen habe. Und Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll beständig an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zu dem König, nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach, der König wird an meinem Tisch. Und Mephibosheth sprach, der König wird an meinem Tisch essen, wie einer von meinen Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, sein Name war Micha. Und alle, die im Haus Ziba wohnten, waren Mephibosheths Knechte. Und Mephibosheth wohnte in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Vom Todeskandidaten zum Königssohn. Mephibosheth, warum hätte er eigentlich den Tod verdient? Eigentlich aufgrund von seinem Großvater, aufgrund von Saul. Ja? Wegen Saul, dem Großvater, hätte er den Tod verdient. Wenn wir jetzt auf unser Leben schauen, wir hätten auch wegen unserem Großvater den Tod verdient. nämlich Adam. Adam ist irgendwann in ganz, ganz, ganz weit zurück unser Großvater. Warum jetzt wegen Adam? Ja, weil Adam und Eva von der Frucht genommen hatten, die Gott gesagt hat, nein, davon sollst du nicht essen. Und da sie haben sich gegen Gottes Gesetz, gegen Gottes Aufforderung, nicht davon zu essen, widersetzt und haben es trotzdem genommen. Und das war die Sünde. Und dadurch, und Jesus sagt ganz klar, der Sünde soll ist der Tod, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben. Das heißt, aufgrund dieser Sünde haben wir, hat jeder Einzelne, der hier sitzt, den Tod verdient. Dann die Barmherzigkeit und Liebe Davids rettete ihn. Uns rettet oder errettet die Liebe Jesu zu uns. Wenn wir betrachten, was Jesus dort am Kreuz von Golgatha für uns getan hat, dann ist es ein reiner Ausdruck von Liebe. Er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns in den Tod gegangen ist, diese Schmerzen auf sich genommen hat. Und es waren ja nicht nur körperliche Schmerzen, allein die körperlichen Schmerzen müssen unerträglich gewesen sein. Aber er hat ja nicht nur die körperlichen Schmerzen auf sich genommen, sondern auch diese ganzen seelischen Schmerzen, die Sünde dieser gesamten Welt. Ja? Und das hat er getan aus Liebe zu uns. Vom Todeskandidaten zum Königssohn. Und ich fand es so interessant, einfach, dass David ihm sagt, ja, und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tisch wie der Königskinder eins. Also wie eines der Königskinder. David hatte Söhne. Und Mephibosheth wurde im Grunde genommen, wenn man so sagen, in diese Familie Gottes, also in die Familie Davids, mehr oder weniger adoptiert. Er galt wie einer der Königssöhne. Und jetzt, wenn man sich das bewusst macht, er war eigentlich ein Todeskandidat. Er hätte unter ganz normalen anderen Umständen, wäre er einen Kopf kürzer gemacht worden. Aber nö, er wurde an den Tisch des Königs geladen. Das heißt, er wurde zum Königskind gemacht. Ist das nicht was Großartiges? Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Durch den Tod Jesu Christi, durch die Liebe zu uns, sind wir Kinder Gottes. Sind wir Menschen, die in diese Familie Gottes mit aufgenommen worden sind. Genauso wie Mephibosheth damals in die Familie Gottes mit aufgenommen worden ist, eben also in die Familie Davids aufgenommen worden ist, genauso sind wir aufgenommen in die Familie Gottes. Oder dann, gerade wie es jetzt im Samuel 9, Vers 8, 6 bis 8 eben steht, da nun Mephibosheth, Sohn des Sauls zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und beugte sich nieder. David aber sprach Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. Und dann geht er nochmal weiter. Er aber fiel nieder und sprach, zwei Verse weiter, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Müsst ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet, was der Mephibosheth da eigentlich äußert. Also heute, wenn der Hund irgendwo tot rumliegt, dann kommt Kadaverbeseitigungsfirma, schafft das Ding weg und alles ist gut. Ja, wie war das damals? Wenn ein Hund gestorben ist, was ist mit dem passiert? Wer hat eine Vorstellung, was mit dem passiert ist? Dann wurde der einfach aus der Stadt hinausgetragen und irgendwo auf dem Feld ja, verrotten lassen, sprich, dann kamen möglicherweise Raben oder was auch immer und haben den dann halt aufgefressen, sage ich jetzt mal. Er war wertlos. Er war ja, einfach nicht mehr wert als irgendein Dreck, den er vor die Stadt schmeißt. Und jetzt stellt euch vor, Mephibosheth kommt zu David und sagt, ja, wer bin ich? Dein Knecht? Ja, ich bin nicht einmal ein Knecht, ne? Dass du dich zu mir wendest? Und er sagt, nein, ich bin ein toter Hund. Ich bin jemanden, der so wertlos ist, dass man ihn vor die Stadt trägt und einfach rausschmeißt und verrotten lässt. Ja, so hat er sich gesehen. Und dieser, ja, sage ich jetzt mal, wertlose Klumpen Erde, wenn man so sagen will, wird von König Saul an seinen Königshof berufen. David, ja, danke, an seinen Königshof berufen und darf an dem Tisch vom König David essen. Essen, trinken, das gleiche Essen, das der König isst, das gleiche Essen, was seine Söhne, was jeder, der an seinem Tisch isst, essen darf. Da gab es keine Unterschiede. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, was das für den Mephibosheth bedeutet hat. Er wurde ja eh schon beschenkt, dass er die Ländereien seines Vaters zurückbekommen hat. Ihm ging es eigentlich finanziell, wirtschaftlich ging es ihm gut. Er hätte sich 5 Diener oder was weiß ich wie viele Diener zur Seite stellen lassen können, die ihm helfen, seine täglichen Arbeiten und Dinge zu tun. Er hätte genug Kohle gehabt, um das alles zu bezahlen, zu finanzieren. Nee, aber nicht nur das, dass David ihm das geschenkt hat, sondern David hat gesagt, du darfst an meiner Tafel essen. Du darfst das gleiche tolle, wertvolle Essen, was ich esse, darfst du genauso essen. Und was macht Jesus? Er geht doch mit uns genauso um. Ich meine jetzt momentan ist es ja noch nicht so weit, ne? Aber wir wissen, es kommt die Zeit, wo wir diese Erde verlassen und dann in die Gemeinschaft mit Gott gehen, in enger Gemeinschaft mit Gott leben, in der Gemeinschaft, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Selbst wenn man jetzt wirklich in einer richtig glücklichen Beziehung, egal wie aus, entweder Mann und Frau oder anders, in einer richtig super toll glücklichen Beziehung lebt, selbst das ist nur ganz, ganz schwach im Vergleich zu dem, was uns im Himmel erwarten wird. An Glückseligkeit, wenn man es jetzt so ausdrücken kann, oder Fröhlichkeit, an ja, einfach überschwänglicher Freude. Ja? Und vielleicht können wir uns das jetzt so ein klein wenig vorstellen, wie es Mephibosheth ging. Er eigentlich verachtet und kommt plötzlich an den Hof von dem König. Römer 6, Vers 23, das habe ich vorher schon mal kurz zitiert, denn der Tod ist der Sünde Lohn, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Durch unsere Sünde, die wir begangen haben, haben wir nichts anderes als den Tod verdient. Und wenn wir in den Kolosserbrief hineinschauen, da heißt es, dass unser Schuldbrief, der gegen uns stand, was passiert mit dem? Wer weiß das vielleicht? Ja, auch. Aber es wird noch deutlicher genannt, ans Kreuz genagelt oder geheftet. Das heißt, du kannst im Grunde genommen sagen, wenn wir jetzt ins Gerichtssaal kommen und dann ist eine Schuld, ist ein Schuldbrief da. So, der wo drin steht, okay, das hast du begangen. Und in unserem Schuldbrief, also egal wer hier sitzt, steht drin, Strafe, Tod. So. Und was passiert? Diese Strafe kann im Grunde genommen nur aufgehoben werden, wenn einer mich entweder begnadigt, dann muss er aber von der Stellung her deutlich höher sein wie ich, oder wenn er die Strafe selbst auf sich nimmt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat nicht, weil er höher ist, uns begnadigt, sondern er hat meine Strafe, hat er selber getragen. Und darum heißt es, der Schuldbrief, der gegen mich stand, den Tod, den ich verdient habe, den hat Jesus ans Kreuz genagelt. Das heißt, der ist weg. Ich bin nicht mehr schuldig. Weil Jesus in meinem Herzen wohnt, weil Jesus in mein Leben gekommen ist, weil Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Ist das nicht gewaltig? Ich finde es einfach großartig, was da passiert ist. Und wir können eigentlich, wir müssten eigentlich den ganzen Tag mit so einem breiten Lächeln und fast wer hat es letztens, wo habe ich das gesagt? Irgendwann habe ich da letztens gepredigt und dann ging es darum, dass die rumküpfte wie Mastkälber. Ja? Ja, einfach so überfröhlich, also richtig fröhlich. Dass die Leute denken, ja, der ist doch irre. Der ist so eine ganz gescheit im Kopf. Ja? Also, weil er einfach so glücklich, so überfröhlich, so überströmt vor lauter Freude. Ja? Genauso sollten wir uns verhalten, wenn wir uns dessen bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Und dann, es bleibt aber nicht dabei, es geht ja weiter. Und zwar vom Todeskandidaten zum Königssohn und dann Demut und Liebe charakterisierten den Mephibosheth. Ich finde es großartig. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich lese jetzt einfach mal diesen Text vor und dann sagt mir mal, wie jetzt bei ihr euch verhalten würdet. Ich weiß, wie der David sich verhalten hat, aber ich weiß nicht, wie ihr es machen würdet. Und David, also man muss ja vorweg schicken, zwischendrin gab es einen Aufstand, ein Sohn Davids, der Absalom, der hat gemeint gehabt, er muss jetzt dem David den Thron entreißen und gegen David quasi vorgehen und ihn vom Thron stoßen. Und da zog dann David quasi in den Kampf und dann passiert Folgendes. Und da David ein wenig von der Höhe gegangen war, siehe, da begegnet ihm Ziba, der Diener Mephibosheths, mit ein paar Eseln gesattelt. Darauf waren 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 Feigenkuchen und ein Krug Wein. Da sprach der König zu Ziba, was willst du damit machen? Ziba sprach, die Esel sollen für das Haus des Königs sein, darauf zu reiten und die Brote und die Feigenkuchen für die Diener zu essen und der Wein zu trinken, wenn sie müde werden in der Wüste. Und dann der König sprach, wo ist der Sohn deines Herrn, Ziba? Also damit meint er Mephibosheth. Ziba sprach zu dem König, siehe, er blieb zu Jerusalem, denn er sprach, heute wird mir das Haus Israel meines Vaters Reich wiedergegeben. Der König sprach zu Ziba, siehe, es soll dein sein, alles, was Mephibosheth hat. Ziba sprach, ich neige mich, lass mich Gnade finden vor dir, mein Herr und König. So, David im Kampf und Ziba nutzt die Gunst der Stunde und sagt, yo, ich schmeichle mich jetzt beim König ein, mal schauen, vielleicht kommt der Lohn für mich raus, ja. So, und dann marschiert er los mit ein paar Eseln und bringt denen was zum Essen. Ja, und wenn dir der Magen knurrt und du kriegst was zum Essen und du bist wieder satt, dann geht's dir gut. So, und wenn die haben alle mit Sicherheit einen knurrenden Magen gehabt, die ganzen David und seine ganzen Krieger, die mit ihm waren. So, und dann, ja, und dann fragt der David natürlich, ja, wieso kommst du jetzt da her? Was machst du hin und her? Und dann, ja, ich hab dir die Sachen vorbeibringen wollen und dass deine Männer, wenn sie hungrig sind, was essen können und so weiter. So, und dann, als er danach fragt, ja, was ist mit Mephibosheth? Ja, der wartet, bis du gestorben bist und dann kann er die Herrschaft antreten, weil er der rechtmäßige Nachfolger ist, wenn du nicht mehr da bist, weil ja Jonathan eigentlich in der Königsfolge der Nächste gewesen wäre. Und wie ihr euch vorstellen könnt, König war natürlich nicht ganz begeistert. Und dann hat er gesagt, habt auch Strafe, nehme ich alles, was dem Mephibosheth können, kriegt der Ziba. Puff. Also die Rechnung von Ziba ging auf. Schlimm, oder? Wenn das jetzt wirklich so wäre, muss ich sagen, okay, Mephibosheth bist doch nicht ganz so toll, wie man vielleicht denken könnte. Und hast im Grunde genommen die Gunst des Königs ausgenutzt, um am Ende dann doch den Thron zu besteigen. Da kann schon Unruhe im Herzen aufkommen. Aber die Wirklichkeit schaut eigentlich ganz anders aus. Der Krieg war vorbei, Absalom war gestorben, das heißt, er hatte lange Haare. Aufgrund dessen muss er wahrscheinlich auch richtig populär gewesen sein, also muss anscheinend toll für viele Frauen gewesen sein, also sagt man zumindest in der Bibel so. Und dann haben sich seine Haare, haben sich, als er irgendwo durch die Gegend geritten ist, in einem Baum verfangen und im Grunde genommen hat er sich dadurch selber erhängt und ist gestorben. Also der Krieg war beendet. Ja, und dann wurde er noch erstochen von jemand anders, genau. Richtig, du hast recht. Ja. Genau, und dann, der Krieg war jetzt rum und David kehrt natürlich wieder zurück und dann passiert Folgendes. Da er nun von Jerusalem kam, dem König zu begegnen, also Mephibosheth ging ihm entgegen, sprach der König zu ihm, warum bist du nicht mit mir gezogen? Mephibosheth sprach, und er sprach, mein Herr, König, mein Knecht hat mich betrogen. So, und da wird deutlich, was der Zipa eigentlich gemacht hat. Denn dein Knecht, gedachte ich, will einen Esel satteln und darauf reiten und zum König ziehen, denn mein Knecht ist lahm. Denn dein Knecht ist lahm. Also Ziba hat gesagt, okay, ich marschiere, der andere bleibt ja daheim, der kann ja eh nichts machen. Dazu hat er deinen Knecht angegeben vor deinem Herrn, dem König. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. Tu, was dir wohlgefällt. Also er demütigt sich unter dem König. Und dann, denn all meines Vaters Haus ist nicht gewesen als Leute des Todes vor meinem Herrn, dem König. So hast du deinen Knecht gesetzt unter die, so an deinen Tisch essen. Was habe ich weiter Gerechtigkeit oder weiter zu schreien zu dem König? Der König sprach zu ihm, was redest du noch weiter von deinen Dingen? Ich habe es gesagt, du und Zippa teilen den Acker miteinander. Und zwar wurde deutlich, dass Mephibosheth, der war ungewaschen, sein Bart war auch nicht gepflegt. Also das heißt, der muss auch auf Deutsch gesagt ziemlich gestunken haben. Aber der Grund war der, dem ist es so nachgegangen, dass der König David so bedrängt wurde von seinem eigenen Sohn, dass der innerlich richtig zerrissen war. Und so, sage ich jetzt mal, bedrückt, dass er einfach irgendwo in Trauer war. Vielleicht hat er auch gefastet und gebetet, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall hat er von dem Zeitpunkt, als der David losgezogen ist oder vor Absalom geflohen ist, hat er sich nicht mehr gewaschen, sein Bart nicht mehr gepflegt und so weiter. Ja? Und das eigentlich wirklich aus einer inneren Betroffenheit heraus. Auf jeden Fall war, als der König wieder zurückkam, war Mephibosheth total begeistert und glücklich. Aber was mir einfach auffällt ist, einmal ordnete sich dem David unter, zum Zweiten, er demütigt sich. Normalerweise hätte der jetzt über den Ziba herziehen können, lästern können, sagen können, der soll sonst wohin geschickt werden, der hat mich betrogen und was weiß ich, hat ihn ja auch betrogen. Aber im Grunde genommen, wenn man dann sieht, wie er sich dem Ganzen verhält, er hat dann gesagt, okay, du, David, du hast mich so reich beschenkt, ich darf bei dir an deinem Königstisch sitzen, du, dann soll er doch das Ganze haben, ist mir doch wurscht, ja, ich bin doch eigentlich der glücklichste Mensch, dass ich am Königshof sein darf, ja, und dann ist mir es doch wurscht, ob ich jetzt da Ländereien habe, ob ich die Ländereien von meinem Vater oder von meinem Opa, dass ich die jetzt selber wieder haben darf, das ist mir doch egal, mir geht es doch gut, ja, und er hat einfach deutlich gemacht, ja, auch die Art und Weise, wie er den König anspricht, ja, du bist ein Engel Gottes. Er hat so eine Hochachtung vor diesem König David gehabt, dass er einfach gesagt hat, okay, fäll du dein Urteil, wie du es für richtig hältst, so nehme ich dieses Urteil auch hin. Er ordnet sich David unter. Er war betroffen, dass David fliehen musste. Ja, Er wusch sein Bart nicht, seine Kleider und seine Füße nicht mehr, solange wie David dort unterwegs war. Und er zeigte einfach darin auch seine ganze Betroffenheit. Er schimpfte nicht über Zippa. Er bezeichnete David als Engel Gottes, wie ich schon gesagt habe. Zeigt seine Achtung gegenüber David. Er zeigt sein Vertrauen gegenüber David. Und er vertraute David, er vertraute dem gerechten Handeln Davids. Er denkt, David, egal wie du dich entscheidest, du entscheidest auf jeden Fall richtig. Und er vergaß auf jeden Fall auch nicht seine Herkunft. Ist das nicht großartig? Auf der einen Seite ein Mann als Todeskandidat zum Königssohn. Er hat einen demütigen und liebevollen Charakter. Obwohl er betrogen worden ist, hat er nicht auf sein Recht gepocht und gesagt, ja, das gehört mir und du musst es ihm wieder wegnehmen. Nein, er hat gesagt, dann gib ihm doch alles, ist mir egal. Das heißt, ihm lag es nicht um ja, Recht und Gerechtigkeit, ja, das steht mir jetzt zu und ich will das, sondern er vertraut einfach darauf, dass David das Richtige tut, die richtige Entscheidung trifft. Und er ist glücklich, so wie es jetzt momentan ist. Und David hat dann aber, hat dem Zippa nicht alles weggenommen, sondern hat gesagt, er kriegt nur die Hälfte. Und die andere Hälfte blieb trotzdem noch bei Mephibosheth. Ja? Und er hat es akzeptiert. Und ich stelle mir einfach die Frage, wie reagieren wir, wenn wir übervorteilt werden? Wenn wir Menschen begegnen, die uns ja einfach durch Betrug Sachen wegnehmen, die uns können, die uns zustehen, wie reagieren wir? Reagieren wir genauso wie ein Mephibosheth? Wahrscheinlich nicht. Also ich möchte das Mahd nicht für mich ins Feuer legen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann nicht einfach so großzügig sage, okay, ja komm, soll es doch nehmen, alles gut, ist mir doch wurscht. Ne? Wahrscheinlich nicht. Aber es zeigt uns einfach, dieser Mann, der hat einen Charakter und er hat einfach darauf vertraut, ja, dass David es richtig macht. Und ich denke, genauso können wir, wenn wir Kinder Gottes sind, wie sehr auch wir schon miteinander darüber geredet haben heute, ja, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott auch das richtige Urteil fällt. Und wenn es Menschen gibt, die meinen, die müssen sich auf unsere Kosten Vorteile verschaffen, das habe ich auch schon erlebt, dann ist es vielleicht ratsam, dass wir wie David, wie Mephibosheth hergehen und einfach es Gott überlassen. Es Gott überlassen, dass er über diese Sache richtet. Wie oft sind wir geneigt, einfach selber das Schwert in die Hand zu nehmen und zu sagen, nö, so nicht. Sondern Jesus sagt ja im Neuen Testament, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Oder steht es im Alten, du hast es gar nicht auswendig. Ja. Also auf jeden Fall, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Und genau das ist, in der Haltung sollten wir dann auch, wenn Menschen uns gegenüber unfair sich verhalten, genau in dieser Haltung sollten wir einfach auch dann mit der Situation umgehen und sagen, okay, Herr Jesus, klär du das. Ich bin eh machtlos. Und mir ging es schon ein paar Mal so, wo ich dann wirklich in dieser Situation stand, wo ich gesagt habe, ja, soll ich jetzt dann ja möglicherweise vor Gericht gehen, keine Ahnung, und denen zeigen, so geht's nicht. Oder wie verhalte ich mich? Und dann haben mir Geschwister gesagt, Martin, was bringt's, wenn du jetzt so vorgehst? Bringt gar nichts. Bet einfach. Und Jesus sagt, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lehne ich mich jetzt zurück und warte darauf, wie Gott reagiert und wie er es macht. Und wenn er zu dieser Zeit, auf dieser Erde, dann wird er spätestens dann, wenn derjenige die Erde verlässt, wird er von Gott einfach dafür gerichtet werden, was er mir in dem Fall angetan hat. Lasst uns einfach in der Art und Weise uns auch an diesen Mephibosheth erinnern. Ich gehe jetzt einfach noch mal ganz kurz zurück. Genau. Er war ein Todeskandidat, hatte einen schlechten Start, aber einen guten Fortgang. Zuerst verachtet und dann reich beschenkt. Und als dritten Punkt hatte ich Demut und Liebe charakterisierten sein Leben. Das sind so die drei wichtigsten Punkte. Und wenn wir die uns so merken, dann glaube ich, kann uns das in unterschiedlichsten Situationen weiterhelfen, Mut geben und einfach auch die Zuversicht geben, dass Gott am Ende alles richtig macht. Wir haben es eh nicht in der Hand. Wir können eh nicht machen. Also Dinge machen, weil wir einfach zu unfähig dafür sind. Und oft auch zu unweise, zu kurzsichtig. Ja. Gott hat alles in der Hand. Lasst uns auf ihn vertrauen. Amen.